ARD.
Schreiben, was ist das für dich?
Ein Nahrungsmittel. Es hilft mir, die Welt begreifbar zu machen. Es sortiert mich, es gibt mir einen Platz irgendwie in der Welt.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Mit Stefan Oschwart und Anne-Dore Krohn.
Ja, Stefan, das ist wohl einer der ungewöhnlichsten Buchtitel dieses Frühjahrs, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht, oder?
Ja, stimmt. Den Titel, den kann sich keiner so richtig merken. Und man stolpert ja regelrecht darüber. Es gibt in Wien übrigens einen Caterer, der macht so belegte Stullen. Der hat auch so einen unaussprechlichen Namen, Czeschniewski. Und der macht sogar Werbung damit, als der mit dem unaussprechlichen Namen. Aber in den Wiener Buchhandlungen, habe ich gehört, fragen die Kunden, Kundinnen nur nach dem sogenannten Karawankenbuch. Und dann wissen die auch schon, wer gemeint ist.
Ich finde den Titel ganz wunderbar. Der ist so lyrisch, finde ich. Allein das Wort Karawanken und hinauffletscht. Und das ist der Erstling von Julia Jost. Erzähl mal, worum geht's eigentlich in diesem Buch?
Ja, das Buch spielt in Kärnten, nämlich da, wo Julia Jost herkommt, auf einem Hof, einem Gasthaus. Drumherum die Karawanken und die 11-jährige Protagonistin, die sitzt unter dem Umzugs-LKW und lässt Revue passieren. Wir erfahren von einer Gemeinschaft, die geprägt ist von SS-Großvätern und Müttern. Der spätere Dorfbürgermeister und Parteichef hat biografische Züge von Jörg Haider, der die Verbrechen der SS ja relativ hat und damit auch die seines eigenen Vaters. Auch er lädt Schuld auf sich, ja sogar die Kinder und auch die Familie des Mädchens unter dem LKW. Sie wird reich, weil der Vater 50 LKW nach Belgrad verkauft, die dann später im Massenmord von Srebrenica, das wird nur angedeutet, eine Rolle spielen. Aber Julia Josts Roman ist nicht einfach nur ein Anti-Heimat-Roman, sondern es ist eben auch eine queere Liebesgeschichte zwischen der 11-Jährigen und ihrer bosnischen Freundin Luka.
Da steckt ja viel drin. Also Politik auf jeden Fall und dann Begehren, Queerness. Für einen Auszug aus diesem Roman hat Julia Jost 2019 den Kelag-Preis bekommen in Klagenfurt. Sie hat damals am Bachmann-Wettbewerb teilgenommen. Wo hast du sie denn jetzt getroffen? Wart ihr am Fuß der Karawanken?
Das hatten wir eigentlich vor, aber dann haben wir festgestellt, ich hätte 300 Kilometer fahren müssen. Sie wäre auch von Wien aus 300 Kilometer in die Karawanken gefahren. Und dann haben wir festgestellt, hoppla, wir sind ja beide zur gleichen Zeit in Wien. Und dann haben wir uns für die ökologische Variante entschieden und sind einfach in Wien geblieben und haben uns dann quasi in ihrem Wohnzimmer, sie wohnt da in der Nähe im Café Rüdigerhof, getroffen. Das ist ein über 100 Jahre altes Jugendstil-Café. Da kann man unter Ahornbäumen und Garten am Wienfluss sitzen und man kann dort auch nur bar bezahlen, also richtig retro. Und es liegt gegenüber, schräg gegenüber der türkisrosa lila Villa. Das ist ein Zentrum für Lesben, Schwule und Transmenschen. Und da dachte ich, das passt ja eigentlich ganz gut.
Und wir tauchen jetzt ein mit Stefan und Julia Jost in die Welt der Karawanken.
Hallo, ich bin Stefan.
Julia.
Wollen wir rausgehen oder lieber rein?
Ja, ist egal, ich kann draußen sitzen.
Ja, toll.
Ja, dass das noch geklappt hat.
Leider komme ich um eine Fahrt nach Kärnten rum.
Wenn du sowieso da bist, dann ist das ja natürlich viel einfacher. Ich habe sogar ein Weihnachtsgeschenk gekriegt, eine Flasche Wein geschenkt bekommen. Also ich bin wirklich häufig hier.
Der Titel, ich vergesse ihn immer, also die Karawanken. Die sich hochfletschen, ja, den genau. Himmel. Sag doch nur mal, wie es zu diesem Titel eigentlich kam.
Der Titel, der kommt ja im Text ganz am Anfang, ich glaube, das ist einer der ersten Sätze vor. Und ich wollte einen Titel, der etwas sowohl über die Landschaft als auch über die Menschen vielleicht sogar erzählt. Und ich habe das Gefühl, dieser Titel verrät was über die Sprache, auf die man da stößt in diesem Buch und eben auch über diese gebirgige Landschaft, aber auch, ja, vielleicht auch was über die Menschen, die kannten das Fletschen, die Blasphemie, die Brutalität auch. Das war der Grund. Und ich war dann ganz froh, dass es bei diesem Titel bleiben konnte, obwohl er so lang ist.
Also als Werber würde ich sagen, okay, schwierig, ein bisschen sperriger Titel. Haben Sie dem Verlag nicht versucht, das um die Ohren zu hauen und da was anderes?
Lustigerweise nicht. Ich dachte, als ich abgegeben habe mit diesem Titel, dachte ich, das wird auf jeden Fall beanstandet, hundertprozentig. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Die fanden das alle richtig gut. Ich bin da offene Türen eingerannt.
Okay, der Landstrich, den du beschreibst, das ist ja Kärnten, ein bisschen oberhalb von Klagenfurt. Feldkirchen in Kärnten, umrahmt von den Bergen. Slowenien ist nicht weit. Es gibt die slowenische Minderheit. Und du beschreibst Kärnten, diese Region, im Jahr 94.
Genau, dieses Kind liegt 94 unter einem Umzugs-LKW, spielt Verstecken mit ihrer Freundin, ist 11 Jahre alt und erinnert sich an Episoden aus ihrer eigenen Vergangenheit oder Geschichten, die kursieren über diese Protagonistinnen und Protagonisten. Also es geht zurück bis vor die 90er, genau, Ende 80er bis eben 94.
Wenn du mal dich zurückbeamst in diese Zeit, Kärnten in dieser Zeit, was war da los?
Was war da los? Es war der Rechtspopulismus, keimte auf, gerahmt von einer Person, die Jörg Haider hieß. Und das war sicherlich eine sehr prägende für die Kärntner Bevölkerung oder für diese 80er, 90er Jahre sehr prägende Figur. Es war viel ländlicher, als das heute der Fall ist natürlich. Also sehr viel Unbebautes, wo ich aufgewachsen bin, ähnlich wie die Protagonistin im Roman, gab es eigentlich keine Nachbarn. Das nächste Bauernhaus war 2 Kilometer, 3 Kilometer weit entfernt. Und ja, das hatte eine große Ruhe auch dadurch und viel Einsamkeit und ich war in der Natur und in diesem Gasthaus, das nur die Sommermonate geöffnet hatte und da gab es Hotelbetrieb, ansonsten, da waren natürlich Kinder mit dabei und von den Urlaubenden, aber ansonsten war ich eigentlich alleine und das ist so diese Erinnerung für mich, Kärnten, diese Zeit, rohe Menschen, viel Bauern, es wurde noch am Hof geschlachtet zu dieser Zeit. Das hat man als Kind natürlich mitgekriegt. Man war Silotreten, man hat geholfen, am Acker Steine zu sammeln oder die Kühe zu treiben vom Nachbarshof. Ja, und ich war, glaube ich, nach der Volksschule, Grundschule, bin ich nach Hause, musste mich umziehen ins Werkdock wohnt und war dann bis zum Sonnenuntergang einfach draußen. Und entweder ich habe alleine gespielt oder mit irgendwelchen Nachbarskindern. Und wenn die Sonne unterging, saß man beim Abendbrot.
Die Zeit, die du beschreibst, ist ja die Haider-Zeit. Ich habe mal nachgeschaut, weil irgendwie kam mir das doch ein bisschen bekannt vor und habe mal gegoogelt, Jörg Haider und seine Familiengeschichte. Er kommt ja aus einer straffen NS-Geschichte. Ich habe Spurenelemente dieser Biografie auch bei dem Georg Pfandl entdeckt. Also das ist einer aus dem Dorf, der dann auch Schmisse im Gesicht hat, der mutmaßlich für die FPÖ antritt und dann auch Parteichef wird. Und der auch einen SS-Vater hat. Und da spielt ja auch ein Dolch eine Rolle. Das wird wahrscheinlich jeder Österreicher sofort kapieren. Geht es auch jedem Deutschen so?
Ich glaube, dass auch die Hintergründe von Jörg Haiders Vater in Österreich nicht sehr bekannt sind. In Kärnten wahrscheinlich schon, aber über die Landesgrenze hinaus bin ich mir nicht sicher, ob jeder weiß, welche Position Jörg Haiders Vater im Zweiten Weltkrieg gespielt hat und dass er eben auch wirklich diese Gräber ausheben musste, als Strafdienst sozusagen von den Alliierten befohlen. Und das, also da bin ich mir nicht sicher, aber in Kärnten werden die meisten Leute das wissen. Genau, also diese Person, Georg Pfandl, der sich auch um die Wirtschaft kümmert, unter Anführungsstrichen, also macht Geschäfte oder verhilft zu Geschäften, dem Vater der Ich-Erzählerin auch, und wird dann ein erfolgreicher Gemeindebürgermeister und schließlich eben Parteichef. Die Partei wird nicht benannt, aber es ist klar eigentlich, um wen es sich dreht. Es gibt auch eine Rede, die der hält, die ist auch angelehnt an eine Rede, die Jörg Haider mal gehalten hat. Das ist schon sehr nah dran an dieser Figur, ja.
Es gibt ja bis heute im Grunde genommen so eine Art Heldenverehrung mit Grenzen an der Unfallstelle. Er ist ja mit einem Auto alkoholisiert, mit überhöhter Geschwindigkeit ums Leben gekommen. Und um seine Person und auch um diesen Unfall ranken sich ja auch viele Mythen, Verschwörungsmythen. Wie würdest du sagen, aus heutiger Sicht, wie geht Kärnten mit diesem Erbe Jörg Haiders um?
Ich habe den Eindruck, dass es einerseits diese wirklich Götterverehrung gibt. Mein Bruder sagt, diese Bundesstraße ist wirklich das gefährlich, die zu befahren, weil Leute bleiben mitten auf der Straße stehen, um dort eben Kerzerl anzuzünden und Kränze niederzulegen. Also das gibt es einerseits, so diese kultische Verehrung und diese komplette Resistenz gegenüber Fakten. Andererseits habe ich aber auch den Eindruck, dass es sind ja wirklich viele so Korruptionsgeschichten ans Tageslicht gekommen nach seinem Tod. Und ich glaube, das hat dann schon auch viele Leute auch verändert, die dann sich abgewendet haben von der Partei. Genau, ich glaube, es gibt sowohl als auch.
Mir ist in Erinnerung geblieben, damals dieses Ausländervolksbegehren, ne?
Ja,
und
genau.
Dann dieser Ortstafelstreit. Gegen die slowenische Minderheit. Ist das nur mein Eindruck oder ist es da ein bisschen ruhiger geworden?
Da ist es ruhiger geworden, weil das war ja schlicht und einfach verfassungswidrig. Ne? Der Jörg Haider hat sich widersetzt gegen die Vorschriften in der Verfassung und hat dann bei Nacht und Nebel diese Ortstafeln ja zum Teil auch wieder abgeschraubt oder abschrauben lassen. Das war wirklich skurril. Und nach seinem
Tod, zweisprachig war,
die
ne?
zweisprachigen Ortsschilder, genau. Und das ging dann sehr schnell nach seinem Tod, hat man die Verfassung durchgesetzt. Aber auch skurril, dass der Bund da nie durchgegriffen hat. Er konnte in Kärnten walten, wie er will, und hat gesagt, entgegen der Gesetzgebung, nein, ich stelle da keine zweisprachigen Ortsschilder auf. Er hat sehr polarisiert. Es gibt diese Schauermärchen in Kärnten. Wahrscheinlich gibt es auch Großeltern, die das heute noch verbreiten oder glauben, dass die Partisanen wären da in den Bergen, in den Karawanken gesessen und hätten die Höfe überfallen und die Menschen abgeschlachtet. Und das sind lauter Schauermärchen, dass die Partisanen, die Kärntner Slowenen, Leute waren, die im Widerstand waren, die gegen die Nazis gekämpft haben und das eigentlich Heldengeschichte sind und Heldinnengeschichten sind, das setzt sich erst nach und nach in die Köpfe der Bevölkerung und ist, glaube ich, auch heute noch etwas, das man dringend erzählen muss und neu erzählen muss, dass es eben, es gab einen Kärntner Widerstand, auf den kann man stolz sein, aber das hat lange gedauert und das hat eben, Jörg Haider hat das verwendet, um so eine merkwürdige Angst auch anzuheizen, nämlich die Partisanen kommen wieder, die Slowenen wollen Kärnten erobern und zum Quatsch. Und mit diesen Geschichten bin ich tatsächlich noch aufgewachsen. Und ich glaube, dass es das wirklich diese Geschichten auch noch bis in die jüngere Geschichte kursierten und vielleicht sogar eben immer noch kursieren.
Naja, dieser Rückgriff auf die Vergangenheit ist ja nichts Neues. Das macht der Orban genauso. Wir sind das Bollwerk gegen die Türken oder die FPÖ hier in Wien. Ne? Wir müssen Wien gegen die Türken verteidigen, oben auf dem Kahlenberg. Das gibt es ja eigentlich immer wieder, dass so aus der Geschichte im Grunde genommen die tieferen Schichten hochgeholt werden. Hast du das Gefühl, es gibt so eine Versöhnung mittlerweile?
Ich muss sagen, dass wirklich, es gibt unglaublich tolle Menschen, Kärntner, Sloweninnen und Slowenen, die wirklich ein gutes Programm machen. Und zum Beispiel, ich durfte lesen auf einer Veranstaltung, die unter anderem Elena Messner, die Autorin, mitorganisiert hat. Und zwar geht es da um das KZ Leubel. Slowenien, es gab das Lager Süd, das Lager Nord, Süd auf der slowenischen Seite, die haben ein Museum. Da wird die Vergangenheit aufgearbeitet und das wird mit dem Museum dokumentiert und da finden Veranstaltungen statt. Und auf der Kärntner Seite, Lager Nord, gibt es gar nichts. Und das ist ein Grashügel, Gras überwachsen. Und ich glaube, es gibt ein kleines Gedenktäfelchen. Das sieht man aber gar nicht so richtig, wenn man da jetzt vorbeifährt. Und das ist so diese Geschichte, um die sich da wirklich Organisationen kümmern. Und es sind vor allem die Kärntner Slowenen und Sloweninnen, die sich darum kümmern. Und ich habe schon das Gefühl, dass es da eine Veränderung und eine Bewegung gibt, aber eben von den sogenannten Minderheiten, die so eine Minderheit natürlich nicht sind, aber das gehört ja auch zu dem Märchen Jörg Haider so. Und genau, also mehr aus dieser Richtung. Die deutschen Kärntner, Kärntnerinnen bewegen nicht so viel, denke ich.
Vergangenheit spielt ja auch eine Rolle im Zusammenhang mit dieser Freundin Luka. Sie stammt ja aus Bosnien, mutmaßlich ein Flüchtlingsmädchen. Und der Vater der Protagonistin wird ja reich, indem er 50 LKWs nach Belgrad verkauft. Und die spielen dann später eine Rolle beim Völkermord. Srebrenica, oder?
Ja, genau, genau. Es wird nicht ganz klar gesagt, wo diese LKWs jetzt dann gefunden werden. Aber man kann es sich herleiten, dass es eben der Völkermord ist und dass da Leichen in diesen LKWs weggefahren werden.
Okay, jetzt waren wir in Kärnten, jetzt beim Völkermord und jetzt ist ja da noch diese, ich finde, sehr zarte Liebesgeschichte zwischen Luka und dem Mädchen. Es ist eine Geschichte von Anderssein und eine Liebesgeschichte zwischen zwei Mädchen. Ich fand die sehr anrührend, die Geschichte. Wie war deine Entwicklung dort? Du bist ja auch dort groß geworden. Hast du dieses Anderssein als schwierig empfunden? War es schwierig mit so einem Umfeld, wo es ja ganz klare Rollen gibt? Ne? Männer sind so und so, die saufen, die grapschen den Frauen unter den Rock und die Frauen, die müssen einen Dirndl anziehen und so. Wie war das für dich?
Ja, das ist sehr gemischt. Einerseits, ja, sehr starre Rollenbilder. Andererseits stelle ich mir die Frage, heute gibt es Internet, alle haben Internet, es gibt viel mehr Begrifflichkeiten, LGBTQIA+, so, und auch Leute mit einer rechten Gesinnung und Traditionsgesinnung können googeln und kennen diese Begriffe und es gibt also einen Identitätskampf. Und ich kann mir vorstellen, dass eine Person, die unter diese Begrifflichkeiten fällt oder sich selbst dahin bezeichnet, dass die vielleicht viel mehr Gewalt ausgesetzt ist, weil es diese Wörter gibt dafür und weil es auch Leute gibt, die dagegen auch handgreiflich vorgehen. Zu meiner Zeit gab es eben das Internet nicht und es gab Wörter einfach gar nicht. Das heißt, als Mädchen wie ich, kurze Haare, Bubenjeans, war man halt buschikos und man ging davon aus, das wächst sich wieder aus. Und es gab da eigentlich keine großen Eingriffe oder so, die ich da gespürt hätte. Andererseits erinnere ich mich schon auch, dass ich deswegen dann auch mal Prügel kassiert habe, als ich am Gymnasium war. In Villach ging ich zur Schule, da gab es dann so Jungs, die mich da so abgepasst haben und dann verprügelt haben oder Hose runterziehen. Das gab es schon. Wenn man nicht in diese Norm hineingepasst hat, dann konnte man schon auch Prügel kassieren, genau. Obwohl man nicht wusste, was es ist, aber es ist auf jeden Fall nicht so, wie alle anderen sind. Und da haben wenige Dinge schon gereicht. Mein Bruder beispielsweise, der hatte lange Haare. Der wurde einmal abgepasst und dann wurden ihm die Haare abgeschnitten. Kommt in veränderter Form auch in dem Buch vor. Also ja, einerseits glaube ich, gab es eine Freiheit, die eventuell sogar größer war, als es heute der Fall ist.
Wie meinst du das?
Das ist eine Vermutung. Also ich glaube, man konnte früher vielleicht eventuell in manchen Situationen leichter unter dem Radar verschwinden. Und heute eben durch das Internet und durch ja sehr starke identitäre Strömungen ist das dann vielleicht schwieriger. Man wird leichter entdeckt und kann dann auseinandergefaltet werden.
Hast du eine Erklärung dafür, warum Menschen, die einfach jemand anders lieben, so einen Hass hervorrufen in Leuten, dass sie zur Gewalt greifen?
Ja, gute Frage. Das wäre eine Frage für eine Analytikerin oder einen Analytiker. Ich glaube, es hat wahrscheinlich schon viel auch zu tun mit einer nicht geklärten eigenen Identität, mit einem verschobenen Empfinden zu seiner Männlichkeit oder Weiblichkeit. Denn grundsätzlich, glaube ich, tragen wir das alle in uns. Und ob ich dann amorös mehr einem Mann, mich zu einem Mann hingezogen fühle oder einer Frau, das entwickelt sich dann aus irgendwelchen Gründen, die schwer nachzuvollziehen sind. Aber die Art der Männlichkeit oder die Art der Weiblichkeit ist vielleicht eher das Problem. Wenn das unaufgeräumt ist, ungeklärt ist, das aus Zwang besteht, dann passiert das vielleicht, dass man Ängste entwickelt und aus diesen Ängsten heraus dazu in der Lage ist, Gewalt auszuüben.
Das passiert ja immer mal wieder, du hast es schon angesprochen. Dein Bruder, so eine Szene gibt es ja auch im Buch. Einem Langhaarigen werden die Haare abgeschnitten. Es gibt andere Formen von Gewalt. Da ist der neue Junge, der ja dann auch gleich stirbt. Gleich am Anfang gibt es so den Verlust von Unschuld eigentlich, ne? Durch das Mobben im Grunde genommen des neuen Jungen, der da kommt. Und der dann in den Brunnen abgeseilt wird, um einen SS-Dolch wieder hochzuholen. Warum? Warum diese Gewalt gegenüber den Neuen, die anders sind?
Das ist, glaube ich, in so dörflichen Gesellschaften, zumindest früher, oder die Gesellschaft, die ich da beschreibe, das sind hermetische Räume, in denen Ängste fast gezüchtet werden konnten. Und das wurde ja auch getan von politischer Seite her. Und das ist dann ein Biotop der Gewalt, aus dem man auch nicht ausbrechen kann. Im letzten Endes ist es, wenn jemand Gewalt ausübt, ja auch immer ein Zeichen dafür, dass die Person nicht klarkommt und den Platz in der Welt nicht findet. Die Kinder in diesem Buch, die üben ja auch schon ein bisschen ein, was die Erwachsenen machen. Die übernehmen die Feindlichkeit und den Hass der Erwachsenen. Und das zeigt sich auch in der Art und Weise, wie die spielen.
Ja. Was würdest du denn sagen, ist der Hoffnungsschimmer in dem Buch? Ich glaube, es gibt einen.
Ja, also ich würde sagen, dass dieses Mädchen tatsächlich handlungsfähig ist. Das Mädchen ist kein Opfer. Die erfährt Gewalt, ganz klar, aber sie hat eigentlich kein Problem mit ihrer Identität. Sie hat Ängste, die sind bezogen auf die Erwachsenenwelt, aber eigentlich, ja, sie ist handlungsfähig. Und ich glaube, dass diese Vitalität und diese Handlungsfähigkeit der Ich-Erzählerin, da steckt für mich jede Menge Hoffnung drin. Und eben auch in der Beziehung zu Luca, die so ehrlich ist. Und das ist für mich der große Hoffnungsschimmer, ja. Da kündigt sich an, dass die den Ausstieg schaffen aus dieser Welt, dass die da nicht verharren in diesen tradierten Bildern von Mann und Frau und auch von dem Umgang miteinander, ungeachtet dessen, ob Mann oder Frau, ja.
Also man könnte ganz platt sagen, Liebe besiegt Hass, oder?
Ja, würde ich schon sagen, ja. Ja, finde das gar nicht so plump, aber ja, doch.
Ich habe an mancher Stelle gedacht, aha, da merkt man die Theaterregisseurin. Also zum Beispiel an der Stelle im Bierzelt, wo sie im Staubsaugerkostüm tanzen. Hast du viel so von deinen Fähigkeiten als Theaterregisseurin damit einbringen können?
Das ist eine schwierige Frage. Ich denke schon, dass mir geholfen hat beim Schreiben, so die Dramaturgien von Theaterstücken oder Theaterprozessen über sehr, sehr viele Jahre gelernt zu haben. Das glaube ich schon. Irgendwie habe ich ein Verständnis dafür, was ein Plot ist, was ein Text braucht, um zum Punkt zu kommen. Aber es ist trotzdem es hat eine andere Dauer, so ein Roman. Und es ist ja kein linearer Roman. Und da gibt es auch viele Unterschiede. Aber ich denke schon, dieses, wann kann man Fäden verlieren, wo muss man sie wieder aufnehmen, um das doch noch rund zu kriegen und zum Abschluss zu kommen. Ja, es hat mir sicher geholfen, viel am Theater unterwegs zu sein.
Ich fand das besonders sichtbar an der Plastizität der Szenen. Also die Szenen fand ich extrem lebendig. Stichwort Protagonistin. Gemeinhin auch in den Rezensionen, die jetzt so erschienen sind, da hieß es immer, ja, das Mädchen ist die Protagonistin. Habe ich gar nicht so empfunden. Also jedenfalls nicht nur. Ich hatte eher das Gefühl, das ist so eine Art Wimmelbild, wo eigentlich diese ganze Dorfgemeinschaft irgendwie auch Protagonist ist.
Ja, damit kann ich total viel anfangen. Also die Ich-Erzählerin nimmt sich ja auch zurück. Also man erfährt irgendwann, in einem Baum wird der Buchstabe J geritzt. Also muss diese Ich-Erzählerin einen Namen, der mit J beginnt, haben. Aber sie hat eben auch keinen ausgeschriebenen oder genannten Namen. Das war schon bewusst, diese Setzung, sie ein bisschen zurückzunehmen und dieses Dorf zu erfahren und die Menschen, die in diesem Dorf leben, zu erfahren. Und da ist sie ein Teil dessen. Natürlich gewichtiger Teil, weil wir lernen diese Gemeinschaft durch ihren Filter kennen. Aber ich kann damit sehr viel anfangen, ja, dass es eigentlich ein Wimmelbild ist, wo man eine Gesellschaft kennenlernt. Und ja.
Weil du es ansprichst, sie ritzt das J in den Baum. Wie viel Julia Just steckt in ihr?
Wir haben ein ähnliches Alter auf jeden Fall oder gleiches Alter. Ich heiße Julia, sie J irgendwas. Und ja, darüber hinaus, es gibt sehr viele Geschichten, die mit mir, meinem Großwerden zu tun haben. Es gibt aber auch sehr viel Fiktion. Das müsste ich jetzt wirklich an einzelnen Beispielen sagen, was nah an meiner Biografie ist und was nicht. Aber doch, also ich, ja. Wir haben eine Allianz auf jeden Fall.
Es war ja ziemlich positiv besprochen, das Buch. Und es ist ja in einem deutschen Verlag erschienen, also deutsch-deutschen Verlag Suhrkamp. Es gibt ja auch die Dialektstellen. Ich kann sie lesen, weil ich oft auch laut lese und hier ja in Österreich lebe. Aber wie kommt das Buch in Deutschland an? Gibt es da so eine Hürde durch den Dialekt oder geht das so durch?
Die Hürde wäre mir jetzt noch nicht bekannt geworden. Also es war auch im Verlag von Anfang an klar, dass wir kein Glossar schreiben. Es ist ja fast alles paraphrasiert. Es gibt wenige Stellen, wo man auf sich allein gestellt ist im Dechiffrieren. Aber ansonsten, ja genau, also ich habe den Eindruck, das geht eigentlich ganz gut. Gestern habe ich in München gelesen. Ja, da ging das auch super. Frankfurt, also bis Berlin etc. Ich hatte nie, wenn ich jetzt überlege, nein, ich hatte noch nie die Frage, was bedeutet das denn eigentlich? Ich glaube, man kann sich wirklich immer ganz gut herleiten und man kann es ja dann auch googeln vielleicht, aber nein, ich glaube, über das Paraphrasieren funktioniert das eigentlich ganz gut und der Verlag hatte keine Bedenken oder so. Das soll früher anders gewesen sein, habe ich gehört von einem Universitätsprofessor von der Uni Wien, ein Germanist, der hat mir erzählt, dass das früher anders war. Da haben große Verlage bei österreichischen Autoren keinen Dialekt sehen wollen.
Und umgekehrt wahrscheinlich auch, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Du hast ja auch zwei Berliner Begriffe drin, Knorke und Dufte.
Ja, genau.
Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ob das noch irgendeiner sagt heute.
Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein. Ich hätte es zumindest nie gehört in Berlin.
Wo wir schon bei Berlin sind, auf dem Klappentext steht noch Wien, Berlin. Wenn du mal die beiden Städte vergleichst.
Boah, das ist schwierig. Mein Anfang, mein Start in Berlin war 2003, bin ich nach Berlin gezogen. Und also das ist auch ein anderes Berlin als das Berlin von 2024. Und Wien war zu der Zeit auch also sehr viel grantiger und kleinbürgerlicher und ja, nicht sehr weltoffen eigentlich. Und da hat sich Wien, würde ich sagen, sehr ins Positive verändert. Es ist sehr viel offener geworden. Und bei Berlin, ich weiß nicht, das ist ja, in Wien bleibt man und bleibt man hängen, durch Berlin zieht man durch. Das wäre vielleicht ein großer Unterschied. Also viele Leute, die ich kenne, haben mal 10 Jahre in Berlin gelebt. Natürlich, Berlin wurde stark zerstört im Krieg, das ist in Wien nicht der Fall. Das macht natürlich auch was mit dem Erleben in der Stadt, mit dem Stadtbild. Wenn man in den ersten Bezirk fährt, hat man eigentlich das Gefühl, man ist in einem Museum. Und das Gefühl geben einem natürlich auch die Touristenscharen, die da durchziehen. Berlin ist dann vielleicht das Berghain, wäre dann so ein Museumstempel, so die Clubszene. Und in Berlin lebt man viel nachts, in Wien eher nicht, eher tagsüber. In Wien sitzt man im Kaffeehaus und liest stundenlang bei einem einzigen Kaffee 10 Zeitungen oder Magazine. In Berlin geht man eher schnell einen Kaffee trinken und dann soll man aber auch schon wieder gehen, weil die Nächsten wollen auch einen Sitzplatz. Ja, es ist schneller. Also Berlin ist sehr viel schneller, würde ich sagen. Und jünger auch. Ich habe das Gefühl, in Neukölln sieht man tagelang keine älteren Menschen. Sind Wien anders.
Ja. Würde ich auch so sagen. Also die Geschwindigkeit spielt bestimmt eine Rolle. Ich habe auch das Gefühl, Berlin ist eher, ich will nicht sagen eine flache Stadt im Sinne von keine Substanz oder so, sondern es ist eine niedrigschwellige Stadt, man hat sofort Kontakt. Ich finde Wien viel schwieriger, um Kontakt zu kriegen. Also es ist eher eine Stadt, die sich so in die Tiefe bohrt und wo man auch sehr lange braucht, um überhaupt mal anzudocken. Ich kenne auch fast keine Ureinwohner. Also wenn, dann kommen sie aus der Steiermark oder aus der Schweiz oder aus Bulgarien.
Ja, das stimmt. Viele Wiener gehen dann eben auch woanders hin, glaube ich. Und, aber ja, man braucht lang, um warm zu werden. Mit das vielleicht eher dann mit Hamburg vergleichbar. Es gibt eine Distanz, die ganz lange aufrechterhalten wird. Und wenn das dann bricht, dann hat man auch verbindliche Freundschaften. In Berlin habe ich das Gefühl, es geht sehr schnell, heißt aber nicht, dass es von Dauer ist. Kann auch schnell wieder enden, sich verlaufen. Es gibt so viele Szenen, so viele Subkulturen. Und wenn man eine Subkultur verlässt, ist man auch nicht mehr so im Radar, habe ich das Gefühl. Und Wien ist zu klein dafür. Es vermischt sich. Aber ja, man braucht sicher eine Weile. Aber dadurch, dass ich mit 17 schon in Wien gelebt habe, sind viele meiner Bekanntschaften und Freundschaften einfach alte Freundschaften.
Wir sind ja gar nicht weit weg vom Lila Haus. Das ist ja hier in der Wienzeile ein Zentrum der LGBTQ-Bewegung. Wie wichtig war das für dich? Du hast gesagt, du bist mit 17 hergekommen. Wie wichtig war das für dich, solche Anlaufpunkte, auch so eine Szene zu haben? Das hat sich ja nochmal verändert in den letzten Jahren.
Als ich Matura, also Abitur gemacht habe, da gab es die Villa, die Rosalila Villa, wie sie damals hieß. Und ansonsten kommt mir vor, nicht so viel. Also es gab eine Schwulenszene, eine starke, die war damals schon, gab es viele Orte, wo sie Schwule treffen konnten. Für Frauen, Lesben eher nicht. Ja, ganz wenig so Kulturzentren oder so, aber das kam ja alles ein bisschen das waren so ältere Frauen, das war nicht hip. Also ich habe da auch in Wien was vermisst, deswegen war der Weg nach Berlin für mich unglaublich wichtig. Ich glaube, ich konnte mich erst erfahren als queere Person, als lesbische Frau, als ich nach Berlin gezogen bin tatsächlich. Das ist heute sicher auch anders. Die Kunstakademie trägt da sicher auch dazu bei. So, das ist irgendwie ein queerer Hort, so Kunstakademien. Aber damals, ja, gab es wirklich nur die Villa. Und die war aber tatsächlich auch wichtig für mich, weil bevor ich nach Berlin gezogen bin, wollte ich mein Coming-out haben. Und ich bin da in eine Gruppe gegangen. Nicht sehr lange, aber ich weiß nicht, wie viele, so 5 Treffen oder so habe ich da gemacht. Und da war eine ältere Person, die dann, wir waren vielleicht so 4 Leute oder so, mit uns darüber gesprochen hat, über Leid und Freud des Queerseins. Und das hat mir tatsächlich geholfen. Das waren im Grunde genommen so die ersten lesbischen Frauen dann, die ich getroffen habe mit 18. Also bestimmt habe ich mehr getroffen, aber man hat sich es halt nicht erzählt oder sich nicht erkannt auch.
Du stellst uns ja auch einige vor in dem Buch. Musik spielt ja auch eine große Rolle in dem Roman. Und ich habe da mal gegoogelt, Four Non Blondes hatte ich gar nicht auf der Uhr. Reine Frauenband, lesbische Frauenband, alle 4. Oder, ja klar, Freddie Mercury ist klar, aber auch viele andere, die in dem Buch eine Rolle spielen. War das ganz bewusst von dir gewählt und welche Rolle spielten solche Künstler für dich sozusagen als, sagen wir mal, Vorbilder?
Die Four Non Blondes zum Beispiel, das war mir auch nicht klar, dass das eine lesbische Frauenband ist als Kind, das wusste ich nicht. Für mich spielt die Musik in dem Sinne eine Rolle, es ist eine gute Zeitangabe. Man ist sofort in dieser Welt. Ich glaube, viele Leute haben so Hitparade gehört im Autoradio oder ich habe damals nur diese MC-Kassetten im Radio gehabt und dann gewartet, wann mein Lieblingslied kommt und dann schnell auf Rekord gedrückt. Und deswegen war mir diese Musik wichtig. Nicht alle Titel, die vorkommen, habe ich auch wirklich gehört, muss ich gestehen. Ich war ein großer Queen-Fan. In der Grundschulzeit habe ich auch David Hasselhoff gehört. Dann kam ganz schnell Nirvana. Ich hatte größere Brüder und habe dann irgendwie so alles mitgenommen, was da von denen kam. Das war dann eher so Pixies und sowas. Aber nichtsdestotrotz, ja, die Hitparade, wenn ich mit der Mutter zum Einkaufen fuhr, dass sie mich von der Schule abholte, war das da. Und ich bin sofort, wenn ich an diese Musik denke, bin ich sofort in dieser Umgebung wieder, in dieser Zeit wieder. Also der Grund, das zu verwenden, war hauptsächlich ja so eine Verortung, eine zeitliche.
Ja, also man hört die 80er.
Ja, genau.
Ich bin ein bisschen älter als du. Ich bin Jahrgang 65, aber das war auch meine Musik. Und das ist auch die Musik, die meine Töchter gehört haben, weil sie die ganze Zeit meine Listen auf dem iPod hatten.
Ja, und das war auch großartige Popmusik, finde ich. Also bis heute, ich höre heute auch noch gerne die 80er Jahre Gassenhauer. Ich finde, das sind großartig geschriebene Popsongs.
Ja, und Grunge, das war die Wiederkehr des Romantischen irgendwie, ne?
Stimmt, ja. Ja. Mit brutalem Ende dann natürlich auch bei Kurt Cobain, ja, aber...
Wir empfehlen uns ja immer auch ein Buch oder 2 oder wie auch immer.
Ja.
Ich habe lange darüber nachgedacht und bin auf dieses Buch hier gestoßen. Kennst du den? Dänisch Kruszowski?
Nein.
Das ist ein Autor aus Debrecen, Ungarn.
Ja.
Lebt auch abwechselnd in Wien und in Budapest.
Ah ja.
Und das ist jetzt vor kurzem rausgekommen, Das Land der Jungen ist ein Band mit Erzählungen und auch hervorragend übersetzt von Theresia Mora. Es geht hier ganz viel um... so Kipppunkte von Männlichkeit.
Ah.
Und da dachte ich, das ist vielleicht was, was dich auch interessieren könnte.
Total.
Also es geht zum Beispiel um eine Geschichte, da ist der Vater, der nicht nur seinen Job verliert, sondern auch noch seine Frau, die betrügt ihn mit einem anderen. Und dann geht er mit seinen Kindern in den Zirkus und ist dann angesoffen. Und dann meldet er sich freiwillig, die Nummer mit der zersägten Jungfrau zu machen. Blöderweise meinen sie es ernst und sie zersägen ihn dann wirklich und so eine Geschichte. Oder es gibt eine Geschichte und da ist auch so ein Punkt zu deinem Roman, wo ein jugendlicher Tierpfleger, so ein Hipster, der in so einem wirklich runtergerockten Tierpflegeheim landet und einer gibt dann 5 Katzenbabys bei ihm ab und die soll er dann um die Ecke bringen. Und das bringt er nicht übers Herz und dann verstrickt er sich immer mehr in so ein Lügengebäude und. Also wirklich sehr schräge Geschichten, aber mit so einer Sprache wie so Falltüren. Also sehr klare, sehr schnörkellose Sprache, die aber so eine Falltür ins Bodenlose öffnen. Und das mochte ich ganz gerne. wie der schreibt.
Toll, ja, das muss ich unbedingt lesen.
Ja. Weißt du was, dann schenke ich es dir.
Nein.
Doch.
Wirklich? Aber dann, ja, dann muss ich dir ja auch meine Buchempfehlung schenken und die habe ich ja gar nicht mit.
Nein, das passt schon.
Ein anderes Mal.
Das passt schon.
Danke. Ja, also wegen dieser schnörkellosen Sprache fällt mir ein, das ist gerade erschienen, vor nicht so lang, vor einem Monat oder zwei Monaten, von Christine Höller, Leute von früher. Das ist auch eine queere Geschichte. Es ist eine junge Frau, die begibt sich auf die Insel Strand und arbeitet da in so saisonmäßig in so einem kleinen Städtchen, wo alles ist wie vor 100 Jahren. Also die Leute müssen sich Kostümchen anziehen und der Kreisler sieht aus wie vor 100 Jahren und das Essen und die Geschäfte etc. Und da lernt sie jemanden kennen und da beginnt eine queere Person, da beginnt eine Liebesgeschichte, aber das wird immer absurder. Also es gibt so Geschichten über diesen Ort und das wird immer dubioser und man wird aber dadurch, dass die Sprache eine sehr klar ist, sehr leicht ist, wird man so ganz langsam irgendwie reingezogen in sowas Unheimliches. Alles kriegt ein Leck. Und das tropft immer mehr rein. Und tatsächlich, ich will es nicht spoilern, aber genau, es endet mit einem riesen Knall und ist von den Themen her, also eben nicht nur diese queere Geschichte, sondern auch, wie geht man mit Vergangenheit um? Auch Klimafragen spielen eine Rolle, aber nicht so direkt, sondern es ist alles, ja, es sickert so in die Geschichte rein, diese Themen. Und das fand ich wirklich brillant erzählt. So, das mochte ich sehr gerne.
Magst du mal eine Stelle aus deinem Buch vorlesen?
Ja. Soll ich einfach vom Anfang lesen?
Wie du magst.
Das würde sich anbieten.
Gut.
Unweit von dem Tal drunten, das wir Schakaltal nennen und das somit nicht von Anfang an das Schakaltal gewesen war, sondern ganz anders geheißen hatte, ganz anders, steht der Gasthof Kratzbacher Hof meiner Eltern. Von dort, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht, sind es vielleicht 40 Kilometer zum Kratzbacher Hof. Vom gigantisch alpinen Hochstuhl, der anno dazumal wie heute für viele Einheimische das Ende der Welt markiert, gelangt man zum Flussufer der Drau. Der rabiat plätschernden Drau kann man stromaufwärts folgen. Erst kommt das Dörfchen Bruder Elend, in dem ein römisch-katholischer Bettelorden einer burlesken einheimischen Bauersdochter verfiel. Und dann die Brücke namens Jungfernsprung, wo sich seit jeher die Unglücklichen in den Freitod stürzen.
Wie lange hast du daran gearbeitet?
Lange. Ich habe 2019 ja in Klagenfurt bei den Tagen der deutschen Literatur gelesen. Und da hatte ich schon so 60 bis 80 Seiten oder so. Also genau, habe ich angefangen, 2018. Und dann der Lektoratsprozess, der war etwas großzügig, das sozusagen, da hatte ich viel Zeit. Das Manuskript war schon fertig, da wurde dramaturgisch, haben wir noch dran gearbeitet ein bisschen. Aber im letzten Jahr ist nicht mehr so viel passiert sozusagen. Aber von 18 bis 23 habe ich doch immer wieder sehr intensive Schreibphasen gehabt, also lange Zeit.
Weil du das Lektorat ansprichst, wie wichtig ist denn gerade auch bei so einem Debüt das Lektorat für dich?
Ich bin nicht eine Person, die während dem Schreibprozess allen möglichen Freunden was zu lesen gibt und sich die Meinung einholt, sondern ich schreibe für mich alleine und wenn ich soweit bin, gebe ich schon auch mal eine Seite aus der Hand und stelle eine Frage dazu. Aber das sind wenige Personen, denen ich was gebe. Und dann der Lektoratsprozess tatsächlich, da geht es für mich sehr viel um Vertrauen und ich vertraue meiner Lektorin sehr. Die kann auch in meiner Sprache bleiben, die unterstützt mich und folgt dem, was das Buch will. Und das kann ja auch mal sein, dass man selbst so blind ist und nicht versteht, was das Buch gerade braucht. Und wenn dann eine Person ist, die einen da so in die richtige Richtung schubst, ist das einfach sehr, 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 sehr gut. Also für mich ist die Zusammenarbeit mit meiner Lektorin Martina Wunderer extrem bereichernd. Ja, auf jeder Ebene, was mein Schreiben anbelangt, was die Dramaturgie anbelangt, was die Inhalte anbelangt, die Themen. Es geht immer um den Text und das ist wirklich wahnsinnig angenehm, ja.
Nun ist das Buch in der Welt, du hast lange dran gearbeitet, es ist dir und deiner Biografie ja auch nah. Was jetzt? Also ist man dann sozusagen leer oder wie geht's dir jetzt?
Nein, nicht leer. Ich finde es total super, dass ich so viel lesen darf und da in ganz unterschiedliche Gebiete komme, ganz unterschiedliche Spielstätten sozusagen sehe und eben auch sehr unterschiedliche Leute kennenlerne und Perspektiven auf mein Buch. Das ist ganz wunderbar und eine sehr freudvolle Angelegenheit. Aber natürlich gibt es auch eine bestimmte Erschöpfung und was das jetzt alles mit mir macht, werde ich vielleicht auch erst ein bisschen später verstehen. Es ist ja wirklich noch recht frisch. Aber ich freue mich auf das, was kommt und ich bin voller Energie, was mein zweites Buch anbelangt. Also da arbeite ich schon dran und da ich jetzt sehr viel reise, geht das nicht so schnell voran, wie es vielleicht sonst der Fall wäre. Das ist aber auch gut, weil ich muss mich auch ein bisschen erholen zwischendurch. Aber ich freue mich dann schon, wenn der Herbst dann kommt und der Winter, dann kann ich mich dem intensiver widmen.
Magst du ein bisschen was verraten?
Es ist ein eigenständiges Buch, aber es tauchen Leute wieder auf. Es gibt die Erzählerin aus diesem Buch, trifft man wieder und man trifft auch andere Protagonistinnen und Protagonisten wieder. Aber es ist nicht eine klassische Fortsetzung.
Schreiben, was ist das für dich?
Ein Nahrungsmittel. Es hilft mir, die Welt begrifflich zu machen, begreifbar zu machen. Es sortiert mich, es gibt mir einen Platz irgendwie in der Welt. Ja.
Das ist ja auch was Einsames. Ne? Du bist ja alleine mit dem Text erstmal und dann fängst du an zu diskutieren über den Text und gehst raus damit, auch mit Lesungen und so weiter. Magst du die Einsamkeit mit dem Text oder gibt es da die Gefahr, dass man sich darin verliert?
Das kenne ich nicht, dass ich mich darin verlieren würde. Ich bin grundsätzlich ein sehr geselliger Mensch und was schon sein kann, ist, dass ich einen unglaublichen Drang habe, nach draußen zu gehen. Wenn ich 3 Tage dann wirklich nur im Kämmerlein saß, dann will ich rausgehen und Leute treffen und Bier trinken und reden und Geschichten anderer hören. Und das kenne ich schon, dass man so merkt, boah, da muss ein Ventil jetzt geöffnet werden, weil fühle ich mich da manchmal schon so ein bisschen unter Druck, wenn ich ein paar Tage nur auf mich allein gestellt war. Aber zu verlieren oder so, das kenne ich nicht, nein.
Mhm. Bist du eine disziplinierte Schreiberin?
Ja,
also
schon.
Hast du so einen klaren Zeitplan?
Ja, ich stehe wirklich morgens auf. Früher, als ich das Buch geschrieben habe, da war es eher 8.30 Uhr am Schreibtisch im Pyjama mit Kaffee. Jetzt stehe ich eher schon so gegen 6 Uhr morgens auf. Das finde ich irgendwie wahnsinnig angenehm, so früh wach zu sein, aber gleiches Prozedere aufstehen, Kaffee kochen und dann im Pyjama am Schreibtisch.
Wow. Und dann hast du so ein Pensum vor dir, oder?
Dann habe ich ein Pensum vor mir, das ich in der Regel nicht schaffe. Also was ich mir vorgenommen habe, schaffe ich in der Regel nicht. Dann mache ich so mittags, früh Nachmittag mal Sport und dann fängt das Lesen und Recherchieren an am Nachmittag. Da habe ich dann keine Konzentration mehr zum Schreiben. Ja, da möchte ich lieber Dinge aufnehmen. Genau.
Das heißt, das Lesen ist für dich genauso wichtig wie das Schreiben?
Ich muss gestehen, ich bin relativ schlecht in der Belletristik. Ich lese viel Philosophie und so. Auch Bücher über Wirtschaft, das interessiert mich. So, solche Dinge, das inspiriert mich irgendwie. Aber auch Museumsbesuche finde ich ganz wichtig. Auch Konzertbesuche. Ich komme ganz günstig über eine Freundin, die ist Rentnerin, Karin. Und die kriegt so Rentnerinnen-Tickets. Und da komme ich immer ganz günstig zu Karten für einen Musikverein zum Beispiel.
Hand aufs Herz, warst du schon mal beim Neujahrskonzert?
Nein, war ich noch nicht. Das ist auch nicht so ganz die Richtung, die mich interessiert.
Also mehr Pixies.
Ja, schon. Ja. Man kann ja tatsächlich in Wien ganz gut Konzerte besuchen. Und vor allem auch im Sommer gibt es ja so viel Open Air, das dann auch kostenfrei ist und so weiter. Ist ganz gut. Aber ich mag auch klassische Musik. Vor allem den Kitsch Barockopern. Finde ich super.
Ja, mit Opern kannst du mich jagen. Da treffe ich mich auch mit meiner Frau. Wir sind beide bekennende Opernhasser.
Ich sitze gern oben. Dann kann man nämlich in den Orchestergraben runterschauen, das finde ich immer oft spannender als die Inszenierung. Ja. Und dann warte ich auf die Arie, die ich unbedingt hören will und dafür hat es sich dann gelohnt.
Ja, ihr hattet euch auf jeden Fall eine Menge zu erzählen, Stefan, du und Julia Jost.
Ja, auf jeden Fall. Sie ist ja eine sehr interessante und gleichzeitig auch sehr geerdete Person. Sie hat ja eigentlich Theaterregie studiert, Philosophie und Bildhauerei. Das ist schon eine interessante Mischung. Sie war in Hamburg, in Berlin und jetzt wieder in Wien. Wir haben entdeckt, dass wir beide E-Gitarre spielen und wir werden uns sicher auch wieder treffen, vielleicht auch mal zum Gitarre spielen und nicht erst, wenn mal wieder ein Buch entsteht.
Davon hätten wir aber bitte auch gerne eine Aufnahme in der nächsten Folge Orte und Worte. Aber dieses Buch jetzt, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht, für wen ist das geeignet? Wem empfiehlst du das?
Also wer schöne Sprache mag, du hast es ja schon angesprochen, das Poetische, der ist hier richtig gut aufgehoben. Es ist eine Sprache, die ist mal poetisch, mal lakonisch, mal auch sehr direkt. Die queere Liebesgeschichte zwischen der 11-jährigen Protagonistin und ihrer Freundin Luca, die ist so wunderbar zart erzählt, wie sie sich erkunden, wie sie sich erkennen. Diese Liebe, die rührt wirklich an. Und das könnte sogar was für junge Erwachsene sein, wie zum Beispiel meine Töchter. Denn es ist ja auch eine Geschichte über das Reifen, das Entdecken des eigenen Körpers und des Körpers von anderen, der Sexualität. Aber es ist auch ein Buch über den Verlust der moralischen Unschuld in einer rauen Erwachsenenwelt. Ja, und dann arbeiten sich ja österreichische Autoren und Autorinnen auch immer wieder an den Themen Heimat, Stadt, Land, dörfliche Enge ab. Das hat ja geradezu Tradition, ob das nun Thomas Bernhardt ist, Birgit Birnbacher oder Petra Piuk oder viele, viele andere. Aber Julia Josts Debüt ist nicht einfach nur ein Anti-Heimat-Roman. Es ist vor allem eins, eine ermutigende Geschichte über das Kurshalten in einem feindseligen Umfeld. Und ohne belehrend zu sein, gibt es eine Botschaft. Geh deinen Weg. Insofern 5 Sterne für dieses Debüt.
Ein begeisterter Stefan Oschwart. Und diese Folge von Orte und Worte findet ihr wie immer online auf den Seiten von Radio 3 und Inforadio, in der ARD-Audiothek oder bei Apple. Oder natürlich auch linear im Programm.
Und wer sich für das Rechtsaußenerbe Kärntens interessiert, dem empfehle ich den Investigativ-Podcast der Kollegen der Wochenzeitung Profil in Wien. Nicht zu fassen, so heißt der. Da geht es um den jetzigen Parteichef der rechtspopulistischen FPÖ und Herbert Kickl, das ist der Parteichef. Der war einst ein Ziehsohn von Jörg Haider und die FPÖ, die ist ja derzeit in Österreich die stärkste Kraft und im Herbst wird hier in Österreich gewählt.
Ja, und den Link zu dieser Podcast-Empfehlung findet ihr in den Shownotes von Orte und Worte, wie auch die Buchempfehlungen und mehr. Ich sage Tschüss für heute, ich bin Anne-Dore Krohn.
Und ich bin Stefan Oschwart. Ciao.
Orte und Worte, der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Stefan Oschwart. Sounddesign Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.